Es hat einfach schon wieder geschneit in München.
Ja?
Ja.
Meine Kinder würden sich freuen.
Ja, supi. Deine Kinder sind ja auch keine Sonnenfanatiker. Außerdem habe ich ja bald Geburtstag und ich halte ja daran fest, dass ich ein Frühlingskind bin. Das ist mein Narrativ und daran halte ich auch fest. Okay, ich bin kein Winterkind. Aber wenn es jetzt noch schneit, dann ist es echt schwer, daran festzuhalten.
Wir sind in Deutschland. Da hat es auch schon zu Heiligabend 20 Grad bei euch gegeben. Und es hat auch schon, also dass es Ostern schneit, ist jetzt nicht ungewöhnlich.
Ja, das hatten wir sogar mal. Ich weiß noch, da habe ich einmal bei dir gepennt. Das ist aber schon Jahre her. Und dann sind wir an Ostersonntag zu Mama gefahren und da hat es geschneit. Das weiß ich noch. Aber und ich bin auch schon mal an meinem Geburtstag nur mit Strickjacke zur Schule gegangen. Das weiß ich auch noch. Also Leute, ich bin ein Frühlingskind. Jeder, der das anzweifelt, der wird sofort blockiert.
Direkt Freundschaft gelöscht.
Genau, sofort. Ja, ich bin ein Frühlingskind. Außerdem, ich habe am 8. März Geburtstag, am Internationalen Frauentag.
Boah, das erklärt einfach so viel. Ich schwöre dir, das hat Mama getimed.
Ja, einfach nur für die Symbolik.
Einfach für die Symbolik, ja, voll. Boah, ich kann es mir voll gut vorstellen.
Ja, aber leider, du weißt ja, ne, 9 Monate vor meinem Auszählungsdatum ist Mamas Geburtstag. Also, you know what that means.
Nein, das hast du mir gerade nicht gesagt.
Doch, wirklich, das ist leider der Fall, ja.
Oh mein Gott, Claire, oh Jesus, oh Gott.
Ja, ich war das am 5. März nicht ausgezählt. Oder? Ja, es ist so. Das war eine sehr harte Erkenntnis, ja.
Ey, okay, come on. Also das mit dem Auszählungsdatum ist nicht safe. An beiden ausgezählten Daten war mein Mann nicht da, sondern im Dienst, ja. Also das heißt überhaupt nichts.
Na gut, dann haben wir ja noch Hoffnung.
Oh aber Gott, ja, das ist trotzdem furchtbar. Fang mit dem Thema an. Oh Gott.
Okay, harter Cut. So wie in diesen Fernsehsendungen, wo die nicht wissen, wie die vom einen zum anderen Thema überleiten sollen. Und dann sagen die immer einfach so, ganz anderes Thema. Und dann fangen die mit dem anderen Thema an. Genau. Da gibt es so
bitte,
geile Zusammenschnitte.
Ganz anderes
von.
Thema, heute wird es furchtbar.
Ja, das ist echt ein krasser Themenwechsel von mein Geburtstag und Frauentag und dann ganz anderes Thema, Sucht. Wirklich, aber ich schwör's dir, das könnte so in einer Fernsehsendung laufen. Wirklich.
Ja, ich habe das ganz oft, wo die dann auf einmal anfangen zu lachen, dann verändert sich die Mimik, dann denke ich so, oh krass, wow.
Ja, das ist echt, aber wirklich, manchmal ist das auch schwer. Manchmal ist das
natürlich.
Auch schwer.
Ja, natürlich. Ja.
Aber ja, das ist unser Einstieg jetzt ins Thema. Es geht halt um Sucht. Wir wagen uns wieder mal an eins der riesigen Themen. Sarah hatte zuerst keine Lust. Ja.
Oh. Keine Lust ist völlig untertrieben. Ich hätte Sucht wahrscheinlich erst in einem Jahr versucht oder so. Aber du wolltest
aber,
es.
Ja, ich finde halt Sucht interessant. Ich finde das Thema einfach interessant. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich halt in letzter Zeit irgendwie immer mal wieder was über Suchtkranke gelesen habe und so. Ich finde es einfach, so interessant, weil es gefühlt so ein nahes Thema ist. Aber gleichzeitig auch so unverständlich für mich.
Ja, du bist gar kein Suchtmensch, ne?
Ich bin, also das Ding ist, ich glaube, ich wäre total der Suchtmensch. Und deswegen bin ich so froh, dass ich mit keiner Scheiße angefangen habe. Weil ich nämlich eine sehr, sehr geringe Selbstdisziplin habe. Und ich schwör's dir, wenn ich mit irgendeiner Scheiße anfangen würde, das wäre nicht gut. Was, redest du oder guckst du nur geschockt? Wieso hast du nichts gesagt?
Was denn, weil du eben gestockt hast? Aber um darauf zu antworten, ich gucke sehr geschockt.
Ich dachte schon, die Verbindung ist abgebrochen. Okay, gut. Aber wieso guckst du geschockt? Hättest du es nicht gedacht, dass ich das...
Nee, weil du du hättest einige Möglichkeiten gehabt. Also unsere Eltern sind ja beides Raucher.
Ja, aber ich habe nie angefangen. Ich habe nie richtig angefangen damit.
Ja, aber du hättest ja, also irgendwann fängt man ja dann immer an und das ist am Anfang eklig und alle fragen sich, warum habe ich eigentlich angefangen? So, es ist ja, ich kenne keinen, der angefangen hat und direkt beim ersten Zug gesagt hat, boah, voll geil.
Ja, aber ich glaube, bei mir ist es eben, also das frage ich mich ja auch, weil ich wollte ja unbedingt cool sein und ich wollte ja unbedingt rauchen als Teenager. Ja. Also frag mal meine Freunde, als wir da mit 15, 16 unterwegs waren, Ich habe aktiv versucht zu lernen, wie man raucht. Das musst du dir mal reinziehen.
Ja.
Also vollkommen.
Ja, aber das machen ja alle. Deswegen meine ich ja, du hättest ja die Möglichkeit gehabt.
Genau, aber das hat bei mir nicht funktioniert. Es hat einfach so gebrannt und ich hatte da einfach keine Lust drauf. Und es ist auch nicht besser geworden. Und auch dieser komische Trick mit Achtung, Mama kommt, was ja immer alle sagen, dass man ne, so einatmen soll, um auf Lunge zu rauchen. Das hat so gebrannt, ich habe immer solche Hustenanfälle bekommen, dass ich mir irgendwann dachte, sag mal, was machst du hier? Wie dumm ist das eigentlich? Und dann deswegen bin ich auch kein Partyraucher oder so geworden, weil ich einfach zu krasse Mimose dafür war, um anzufangen wahrscheinlich.
Ja, krass. Aber genau deswegen habe ich gedacht, du wärst kein Suchtmensch. Ich bin tatsächlich nicht so suchtaffin.
Ja, aber ich weiß es nicht. Vielleicht bin ich auch nicht so ein krasser Suchtmensch. Also ich habe halt extrem Respekt davor. Und dadurch, dass ich halt nie geraucht habe, habe ich auch nie angefangen zu kiffen, logischerweise, weil gleiches Spiel. So,
ja,
ne?
Ja.
Ich mit meinem heilen Freundeskreis von zu Hause, wir sind ja nie in Kontakt gekommen mit harten Drogen. Und auch später. Also ich bin nie...
Obwohl ihr voll die Dorfmädels seid. Auf dem Dorf geht eigentlich richtig was ab.
Ja, aber das sind alles Schissbuchsen. Das sind alles Schissbuchsen. Meine eine Freundin, die traut sich ja nicht mal an einem Joint zu ziehen, weil sie Angst hat vor ihrer Reaktion. Also das ist ja wirklich, wir sind da ja sowas von ultra brav.
Es ist einfach so lustig, weil wir so unterschiedliche Freundeskreise hatten. Meine erste große Liebe, also der war ja so voll der also wie sagt man das jetzt politisch korrekt, Miriamme?
Ich weiß nicht, was du sagen willst. Assi? Assi kann man, glaube ich, sagen.
So, er war sehr suchtaffin.
Ja, das war ein Junkie und ein Assi, um es mal so zu sagen.
Das hast du gerade nicht gesagt. Hallo? Schon wieder ein Klirr.
Es war leider
Nein,
so.
Nein, Junkie war er nicht. Nein, das war er wirklich nicht. Und ein Assi war er auch nicht. Ich habe ihn geliebt. Er hat es einfach schwer gehabt. Hallo?
Oh Gott, ey. Und deswegen bist du wahrscheinlich Sozialarbeiterin geworden. Jetzt wird mir alles klar.
Ich hatte einfach keine andere Wahl. Nachdem da meine erste große Liebe auch noch auf den Zug aufgesprungen ist, war es klar.
Ich glaube, wie gesagt, tatsächlich, dass ich suchtaffin wäre und deswegen bin ich froh, dass ich nie mit irgendwas angefangen habe. Aber ich kann es auch nicht sagen, weil ich ja nie mit irgendwas angefangen habe. Also mit Alkohol bin ich auf jeden Fall bisher ganz gut durchgekommen. Da hat sich jetzt keine Sucht draus ergeben. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen, die da große, große Probleme haben und die total suchtaffin sind oder in eine Sucht reinrutschen. Und über all die Dinge wollen wir heute sprechen. Und dann sollten wir vielleicht erstmal damit anfangen, darüber zu sprechen, was eine Sucht eigentlich bedeutet.
Also zu Beginn des Themas will ich einfach sagen, dass Sucht für mich persönlich echt wie so ein Virus ist, der die ganze Familie befällt. Also Sucht ist nicht nur eine Sache, die eine einzelne Person befällt, sondern das befällt die ganze Familie. Und warum das so ist und warum ich das so sehe, ich glaube, da werden wir heute noch sprechen. Aber ich denke auf jeden Fall, dass man da immer systemisch gucken muss. Und der Anfangsfall, den ich gerne mache, als Starter quasi in das Thema, der wird das, glaube ich, auch nochmal untermauern. Da geht es nämlich um ein 14-jähriges Mädchen, was aufgefallen ist, weil sie im Gymnasium einen Aufsatz wohl abgeschrieben haben soll. Also sie kommt aus relativ einfachen Verhältnissen und sollen so einen Aufsatz abgeschrieben haben. Das war ist aufgefallen als Duplikat. Und genau, die Lehrer haben dann quasi gemerkt, da sind zwei gleiche Aufsätze und dann haben die halt eher, weil sie der Annahme waren, das Mädchen hätte das abgeschrieben, haben sie das Mädchen rausgefischt. Und dann ist irgendwie klar geworden mit der Zeit, dass nicht nur der Aufsatz, sondern ganz viele andere Duplikate irgendwie noch rausgekommen sind. Und unterm Strich ist es aber so gewesen, dass das Mädchen Geld damit verdient hat, indem sie diese ganzen Aufsätze verfasst hat und verkauft hat. Unfassbar schlaues Mädchen. Und warum sie das gemacht hat, das kam dann irgendwann raus, weil die Mutter einfach abhängig war. Also alkoholabhängig und es zu Hause kaum was zu essen gab und die das eigentlich schon gemacht hat, seitdem die in der 5. Klasse ist. Das ist halt nicht aufgefallen. Sie hat es so krass geschafft, dieses System am Laufen zu halten, bis es dann irgendwann durch einen Zufall, durch einen aufmerksamen Lehrer rausgekommen ist. Diese ganze Story ist nur rausgekommen, weil sie zu viel von ihrer eigenen Arbeit quasi in eine andere Arbeit reingesetzt hat und man das dann vergleichen konnte.
Ach du ja. Scheiße.
Die hat noch 3 andere Geschwister gehabt und hat sich um die gekümmert.
Weil die Mutter das ganze Geld für die Sucht ausgegeben hat.
Auch, genau. Aber weil die Mutter auch nicht einkaufen gegangen ist.
Ach, scheiße, ey. Und seit der 5. Klasse hat die das gemacht.
Ja, seit der 5. Klasse. Also fast so alt wie meine Große, ne? Hat die Verantwortung über ihre ganze Familie genommen und hatte so einen krassen Druck, dass das nicht rausgekommen ist. Mhm. Auch die anderen Kinder in der Kita und in der Grundschule, die hat die morgens zur Kita gebracht, die hat die zur Grundschule gebracht, die hat die Essensbrote gemacht, wenn es denen was zu essen gab. Es war unglaublich, was dieses Kind geschafft hat.
Und das ist nicht aufgefallen, dass die Mutter alkoholabhängig ist und sich nicht um die Kinder kümmern kann.
Nein.
Das ist ja der Wahnsinn.
Also nicht um die Kinder kümmern kann, war ja nicht richtig. Sie konnte einfach nicht langfristig die Sicherheit gewähren. Die war immer mal wieder schon in der Lage, erzieherische Tätigkeiten für einen kurzen Moment zu übernehmen. Oder die Verantwortung, dass halt was zu essen da ist. Das Mädchen hat ganz viele Atteste gefälscht oder Briefe gefälscht in ihrer eigenen, in ihrem eigenen Hausaufgabenheft, dass die Mutter halt sich entschuldigt oder dass sie das Mädel entschuldigt. Das Mädchen hatte auch hohe Fehlzeiten, aber die waren alle entschuldigt.
Mm.
Das ist zum Beispiel ein Fall, wo man sagen kann, das betrifft nicht nur die Mutter, ne? Das betrifft einfach die ganze Familie. Deswegen ist Sucht für mich immer eher ein Virus.
Ja, ich würde mit dir gerne einmal den kompletten Kreis einmal durchgehen von Sucht, also quasi, was bedeutet Sucht? Und dann den Weg eines Süchtigen quasi nachbauen. Also wie wird man süchtig? Wie kommt man dann an die Drogen? Wie ist es dann, wenn man süchtig ist, das Suchtverhalten, diese ganzen Nebenwirkungen und das ganze Verhalten, wie man sich dann die Drogen beschafft und was man dafür alles macht und so, bis hin zu, wie wird man am besten clean, wie ist die ganze Problematik, dass wir das einmal komplett durchspielen heute und dabei hoffentlich nicht 3 Stunden lang werden.
Ja, wir nehmen es uns wieder vor.
Wir nehmen es uns wieder vor, genau, mal gucken. Genau, zur Definition habe ich Folgendes gefunden und du kannst mir mal sagen, ob das deiner Meinung nach akkurat ist. Und zwar ein Zustand periodischer oder chronischer Vergiftung, hervorgerufen durch den wiederholten Gebrauch einer natürlichen oder synthetischen Droge. Das war jetzt natürlich bezogen auf den Drogenmissbrauch, also Sucht durch Droge. Und das Interessante bei dieser Definition finde ich halt tatsächlich den Begriff Vergiftung. Also chronische Vergiftung, dass eine Sucht eine chronische Vergiftung des Körpers ist. Das ist natürlich eigentlich klar, aber als ich das so gelesen habe, dachte ich mir dann, ja natürlich, es ist wirklich eine chronische Vergiftung des Körpers. Und man macht es trotzdem immer weiter. Das ist einfach Sucht.
Ich würde einfach noch ein Stück weitergehen und sagen, nicht nur Vergiftung des Körpers, sondern auch der Seele. Weil was das für Auswirkungen einfach nicht nur körperlich, sondern auch seelisch oder sozialtechnisch hat, ist einfach auch immens. Das vergiftet einfach alles.
Ja. Kurz zu den Zahlen, Daten, Fakten. Ich habe gefunden, 1,6 Millionen Menschen sind ungefähr in Deutschland alkoholabhängig, 2,3 Millionen Menschen medikamentenabhängig. Ungefähr 500.000 glücksspielabhängig und auch interessant, mehr als 500.000 online abhängig. Das ist ja so eine Neuerscheinung. Dunkelziffer natürlich sehr, sehr viel höher.
Auf jeden
aber
Fall.
Aber die Zahlen fand ich auch schon krass genug. Also 1,6 Millionen alkoholabhängig, 2,3 Millionen Menschen medikamentenabhängig und ich glaube Zahlen zu Leuten, die halt mit harten Drogen umgehen und da süchtig sind, also das muss ja auch in die Millionen gehen.
Naja, die Frage ist halt, ab wann ist man abhängig?
Genau, das ist eine gute Frage. Ab wann ist man denn abhängig?
ich würde sagen, ab dem Zeitpunkt, ab dem man diese Substanz oder das, was man auch immer, nachdem man süchtig ist, es gibt ja ganz viele verschiedene Süchte, braucht, indem man seinen Tagesplan nach dieser Sucht strukturiert. Ab dem Zeitpunkt, ab dem man morgens schon aufsteht und überlegt, wie man die Sucht befriedigen kann. Ab dem Zeitpunkt, ab dem die Gedanken hauptsächlich um diese Sucht gehen und auch, wie man diese Sucht vielleicht auch noch verschleiern kann.
Das finde ich auch einen interessanten Aspekt mit dem Verschleiern. Da kommen wir aber später noch zu, wenn wir darüber sprechen, wie sich Süchtige verhalten.
Also es ist ja total witzig, dass manche Süchte tatsächlich auch sehr gesellschaftsfähig sind. Sportsucht zum Beispiel.
Ah ja, stimmt.
Das ist doch gerade voll der Wahn. Arbeitssucht auch.
Stimmt. Ja, Arbeitssucht, das ist ja auch so ein Phänomen irgendwie von Deutschen, habe ich das Gefühl, also jetzt im internationalen Vergleich, sich damit zu brüsten, wie viel man arbeitet.
Ich glaube, es ist einfach noch ein Unterschied. Ich glaube tatsächlich, wenn ich gerade so darüber nachdenke, vielleicht bin ich doch suchtaffiner, als ich dachte. Weil es ist ja so, dass die Süchtigen gar nicht sagen, dass sie süchtig sind. Also die Leute, die sich damit brüsten, sind eigentlich ja nicht diejenigen, die wirklich süchtig sind. Sondern es sind eher die, und da gehöre ich leider auch zu, die sagen, ja, war ja jetzt nicht so viel. Und alle sagen, hast du eine Macke? Du arbeitest voll viel. Und ich sage, ja. Ich mache das so nebenbei. Was soll ich denn sonst machen? Und dann höre ich mir selber zu, wie krank das ist, wenn ich sage, was soll ich denn sonst machen, wenn ich nichts anderes zu tun habe?
Ja, ja.
Ne, das ist ja eher das, dass ich versuche, das klein zu machen. Dass ich nicht so viel arbeite. Das ist ja eher das Kranke daran.
Lass uns noch mal kurz einen Schritt zurückgehen und darüber sprechen, wie man denn süchtig wird. Also wir sprechen ja heute vor allem über Alkohol- und Drogenmissbrauch. Da wird ja heute unser Fokus drauf liegen, obwohl es natürlich noch ganz viele andere Süchte gibt, wie zum Beispiel Sportsucht. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht dran gedacht, als ich mich vorbereitet habe. Echt krass, aber klar. Genau, also wie wird ein Mensch süchtig? Also ab wann ist es kein normaler Konsum mehr? Und wie kommt man an diese Droge dann ran? Also wie rutscht man in diese Sucht rein?
Also in der Regel gibt es mehrere Faktoren, die zur Sucht führen, klar. Es kann eine genetische Komponente sein, dass man eher affin ist oder eher nicht. Da haben wir ja eben auch schon drüber gesprochen. Es gibt Menschen, die schneller dazu neigen, verschiedene Süchte zu bekommen als andere Menschen. Die Partyraucher zum Beispiel, ne? Die können ja auch kontrollieren, dass die nur auf Partys Nikotin konsumieren. So, obwohl das eine hochabhängig machende Droge ist. Dann geht es um die Persönlichkeit, also welche Persönlichkeit bin ich? Bin ich eher eine Persönlichkeit, die so ein Overthinker ist, die sich mit Substanzen runterregeln muss, wie abends mal ein Weinchen? Oder kriege ich das auch anders hin? Was bin ich für eine Persönlichkeit aufgrund meiner Kindheit? Bin ich eher unsicher? Habe ich eher das Gefühl, keinen Selbstwert zu haben? Was habe ich für ein soziales Umfeld? Das hast du eigentlich eben auch schon gesagt. Naja, meine Freunde sind auch einfach alle Schisser und deswegen bin ich auch nie in Berührung gekommen. Meine Freunde waren keine Schisser. Ich war in meiner Jugend definitiv in Kontakt mit einigen Drogen und bin ja trotzdem nicht abgerutscht. Dann die Verfügbarkeit der Droge ist gerade bei uns hier in NRW am Dreiländereck einfacher als vielleicht in manch anderen Bereichen Deutschlands. Und Lebensereignisse. Also ist irgendwie ein Trauma passiert? Ist jemand gestorben? Also ich könnte mir schon vorstellen, dass ich in eine Sucht abrutschen kann, wenn meine Kinder sterben.
Oh Gott.
Ja, also wenn sowas ganz Schlimmes passiert und ich mich einfach nur betäuben will und nicht da sein möchte. Dann kann ich mir schon vorstellen, dass ich einfach diesen jetzigen Ist-Zustand wegschieben will und deswegen eine Substanz dafür missbrauche. Oder nimm Corona. In der Zeit von Corona-Hochphase haben wir doch fast alle zu viel getrunken.
Ja, und einige davon sind bestimmt drauf hängen geblieben.
Richtig, Mediensucht. Nach Corona, ha, ich lach mich tot. So viele Jugendliche sind handysüchtig, mediensüchtig geworden, weil die nichts anderes mehr hatten. Und versucht dann mal einer 15-jährigen Teenagerin das Handy abzunehmen. Die rastet aus und steht mit dem Messer vor dir. Ja, das ist schon passiert.
Ja.
Kontrollsucht ist zum Beispiel auch ein Punkt, der bestimmt auch daher rührt, dass man Kontrollverluste in der Kindheit hatte und deswegen versucht, alles zu kontrollieren. Also Essstörungen wie Bulimie oder Magersucht sind auch Sachen, die wahrscheinlich eher aufgrund der Persönlichkeit und dem sozialen Umfeld zurückzuführen sind.
Wenn wir darüber sprechen, ab wann man süchtig ist, habe ich auch ein paar interessante Dinge zugelesen. Das war dann zum Beispiel, wenn man die Kontrolle verliert beim Konsum, zum Beispiel. Mhm. Oder wenn es irgendwann nicht mehr genug ist, wenn man einfach nicht mehr aufhören kann, wenn man kein Limit mehr hat. Und das fand ich auch interessant, wenn man am, in Anführungszeichen, falschen Ort anfängt zu konsumieren. Also wenn man zum Beispiel angefangen hat mit Alkohol beispielsweise, ne, immer bei Partys, immer exzessiver irgendwie Alkohol zu trinken und dann fängt man auf einmal an, auch Alkohol außerhalb dieser Party-Atmosphäre zu trinken, weil man es dann braucht oder außerhalb von dem normalen, in Anführungszeichen, Umfeld, wo man normalerweise diese Droge konsumiert hat, wenn man das in seinen Alltag einfügt und anfängt, außerhalb von diesen Strukturen auch zu konsumieren, dann ist das schon ein Indiz dafür, dass man wahrscheinlich in eine Abhängigkeit rutscht.
Auf jeden Fall. Das ist so für klassische Alkohol- oder Drogenmissbrauche üblich. Es gibt aber ja auch gerade beim Alkohol Quartalstrinker und Spiegeltrinker zum Beispiel.
Oder was sind Spiegeltrinker?
Spiegeltrinker sind die, die sich halt nicht so mega abschießen, sondern die ständig einen konstanten Spiegel haben und den du das gar nicht anmerkst. Die trinken dann meistens klaren, weil die dann auch keine Fahne haben. Und dann haben die dann so einen kleinen Flachmann irgendwie und halten halt ständig ihren Pegel und sind extrem gesellschaftsfähig und leistungsfähig mit diesem Pegel. Wenn die aber dann in den Entzug gehen, weil die weniger haben, dann kriegst du halt mit, was wirklich los ist.
Ich habe auch was gelesen, wo es um genau das Gegenteil ging bei Alkoholsucht. Und zwar von einer jungen Frau, die war irgendwie Ende 20 oder sowas, die gar nicht täglich getrunken hat, aber immer am Wochenende und da immer bis zum Blackout. Und zwar jedes Mal. Das ist ja quasi so der Gegensatz dazu. Also sie hat das gar nicht täglich gebraucht und sie war auch noch super funktionsfähig. Aber wenn sie getrunken hat, dann hat sie einfach kein Ende mehr gefunden und ist dann auch in der Ausnüchterungszelle gelandet. Dadurch war das ihr und ihrem Umfeld auch überhaupt nicht bewusst, also lange, lange nicht bewusst, dass sie alkoholabhängig ist, weil das ja inzwischen, wenn man ehrlich ist, auf Partys, also da sind ja alle Leute immer besoffen und Alkohol ist ja sowieso so eine krasse Gesellschaftsdroge, da ist es ja fast schlimmer, wenn man nicht trinkt. Da fällt man ja mehr auf, als wenn man einen Blackout hat.
Aber dieser Fall zeigt halt leider die hauptsächlichen Suchterkrankten meiner Meinung nach. Es gibt wenige, vor allen Dingen im Kontext Familie, wo es halt so extrem ist, dass die halt jeden Tag sich besinnungslos saufen, sondern es sind halt diese, ja, ich sag dazu Quartalstrinker auch, ne, die dann zum Beispiel alle 8 Wochen rausgehen und sich dann so abschießen, dass die einfach nicht mehr wiederzuerkennen sind. Oder, weiß ich nicht, der Vater, der Akademiker, der bei einer Party sich so besäuft, dass der seine Frau und seine Kinder einfach extrem blamiert oder sich anpisst. Also nicht zu wissen, dass der einfach da eine extreme Grenze überschritten hat, weil er nicht aufhören kann. Und dass es dann zu einer richtig krassen Persönlichkeitsveränderung kommt.
Ja, ja.
Na, also da es ist ja so, dass bei einer Sucht ist es so, dass man trotz der negativen Konsequenzen nicht aufhören kann. Da ist man ja physisch wie psychisch abhängig. Und man ist dann auch abhängig davon, wenn man auf eine Party geht und dann nicht trinken kann. Das ist eigentlich immer so der Versuch. Wenn ich dann auch mit Eltern spreche und sage, okay, dann gehen Sie doch raus mit Ihrem Partner und trinken mal nicht. Ja, das geht nicht. Ja, warum denn nicht? Aber wenn es nicht geht, dann haben wir schon ein Problem.
Ja. Aber das bedeutet ja dann auch wieder, dass Sucht viel mehr ist als das, was wir eben gesagt haben, dass sich halt die Gedanken irgendwie den ganzen Tag darum kreisen, weil die Fälle, die wir gerade hatten, ist ja eine Ausführung der Sucht, wo sich derjenige nicht den ganzen Tag Gedanken darüber macht, sondern wo es halt einfach einzeln dann zum Exzess kommt.
Mhm. Ja, das ist bei Alkoholsucht ist das häufig ein Phänomen. Mhm. Bei den anderen Süchten tatsächlich nicht so. Okay. Also Mainstream würde ich schon sagen, so generell kann man das mit Sucht so verbinden, die Aussage. Bei Alkoholsucht ist das nochmal was anderes, aber auch da gibt es andere Systeme. Also, dass man dann regelmäßig dann auf Partys geht und das macht. Und dass man, bevor man auf die Party geht, sich schon darüber freut, richtig zu eskalieren oder so. Und das gar nicht als Problem sieht, sondern das eher verherrlicht.
Ich finde das so krass bei Alkohol, weil als ich halt diesen Fall gesehen habe von dieser jungen Frau, sie hat eben auch davon erzählt, dass es eigentlich ein viel größeres Thema ist, wenn sie auf einer Party ist und sie sagt, nee, ich trinke nichts. Dass das, also, und ich erlebe das ja auch selbst. Und ich muss ja auch leider sagen, ich kann mich jetzt auch nicht gerade ausnehmen, dass ich das nicht auch schon mal gesagt habe zu jemandem auf einer Party. Hä, was, wieso trinkst du nichts? Komm, wir trinken einen mit und ach komm und so. Das ist ja, also wirklich, wenn man das jetzt mal reflektiert, das ist ja absolut furchtbar. Das ist total schlimm. Und sie sagt halt, dass das natürlich, also sie selbst kann sich da gut zurückhalten, aber dass das natürlich für Leute, die clean werden wollen, absolute Hölle ist. Also es ist ja das Schlimmste. Das wäre jetzt wie, als wenn jemand heroinabhängig ist und er begibt sich konstant in die Gesellschaft von Leuten, die alle Heroin konsumieren und alle sagen, ach komm, nimm doch noch einen kurzen Schuss, komm, ist doch nicht so schlimm. Wenn man das damit mal vergleicht, dann hört man mal, wie absurd das eigentlich ist.
Absolut, ja, aber das ist halt leider in der Gesellschaft ja so verankert, dass es ja als Genussmittel oder auch als Statussymbol gesehen wird.
Ja, absolut, absolut. Und eigentlich ist es total gaga, dass wir Alkohol trinken jetzt, also generell, ne? Also das ist halt einfach so von der Gesellschaft und von ich meine, Alkohol hat das beste Marketing der Welt. Ist einfach so. Ne? So einen kleinen Rausch und so. Ich meine, ist ja schon seit Jahrhunderten Trend, sag ich mal. Ne? Die Mönche haben sich auch schon das Bier reingesoffen.
Ja, es ist auch einer der ersten Drogen, an die unsere Kinder drankommen. Ne?
Ja.
Aber ich finde auch, es schmeckt einfach auch gut.
Das ist ja gerade das Schlimme. Also ja, Alkohol wird an unsere Kinder so rangeführt, dass sie den Alkohol gar nicht erst schmecken, weil wenn zu viel Alkohol drin ist, dann schmeckt es ja ekelhaft. Oder halt diese bitteren Getränke. Deswegen wird das schön als süße Plörre verkauft, damit die Kinder das schön kaufen. Das ist ja furchtbar. Ich fand's lustig, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Ich habe ja tatsächlich so eine, manchmal so eine Mini-Abhängigkeit, wenn es um Nasenspray geht.
Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Voll krass. Ja, stimmt. Das hast du mir schon
also
mal erzählt.
Also wenn ich erkältet bin, dann kann ich ohne Nasenspray nicht leben. Wirklich. Das ist wirklich so krass. Dann ich checke meine Tasche dreimal, bevor ich aus dem Haus gehe und gucke, ob da Nasenspray drin ist. Und ich habe dann teilweise auch in jeder Tasche Nasenspray und in jeder Jackentasche und so. Also das wird mein Freund bestätigen, weil der schüttelt dann einfach immer nur mit dem Kopf. Ich kann nicht ohne Nasenspray dein Leben. Ich bin Gott sei Dank noch nie in so eine Nasenspray-Abhängigkeit wirklich gerutscht. Es gibt ja Leute, die sind dann jahrelang abhängig. Ja. Ich schaffe es dann immer, weil ich mich dann wirklich auf den kalten Entzug setze, selbst. Und irgendwann, wenn ich merke, okay, ich bin eigentlich wieder gesund und dann, und das ist dann auch wirklich ein Tag schlimm, weil meine Nase dann trotzdem verstopft ist, obwohl sie eigentlich nicht mehr verstopft ist, aber einfach wegen dem Nasenspray. Aber das ist dann immer so meine Mini-Erfahrung mit einer Abhängigkeit, weil wirklich, und da merke ich das nämlich schon, dass ich keine gute Selbstdisziplin habe, weil auch manchmal, wenn ich dann schon denke, ach, eigentlich bräuchtest du es gar nicht, und dann steht es schon auf meinem Nachttisch, weil ich weiß, ich kann nicht ohne. Und dann kommt dann trotzdem der Schuss, sagt dann mein Freund immer, hast du dir wieder einen Schuss gesetzt, ne? Aber ich kann, und dann auch wirklich diese Erleichterung, wenn ich mir das rein, wirklich, das ist so furchtbar. Aber
oh mein Gott, das ist wirklich furchtbar.
Ja, wirklich, aber das ist wirklich, ich sprühe mir das in die Nase und das ist richtig so, ach, oh, Gott sei Dank habe ich Nasenspray. Wirklich, das ist ganz schlimm. Und das ist ja wirklich harmlos, ne? Wirklich harmlos. Aber das, wenn ich das jetzt mal vertausendfache, und dann denke wirklich, dass es macht wirklich dann schlimme, könnte schlimme Sachen mit meinem Körper anstellen, wenn ich das mit einer richtigen Droge machen würde, um Gottes Willen. Deswegen, wenn ich bei Nasenspray schon so drauf bin, Sarah.
Das stimmt. Wir wollen es also, nicht weiter ausprobieren.
Ich sag mal so, wir überlegen ja nach Berlin zu ziehen irgendwann. Ich glaube, vielleicht sollte ich es doch besser nicht machen.
Oh mein Gott.
Nee, oh Gott. Ich denke nicht, dass das passiert. Aber außerdem ist in Berlin mein Geburtstag ein Feiertag. Also deswegen sollte ich auf jeden Fall nach Berlin ziehen. Aber ja, da denke ich mir echt immer, boah, stell dir mal vor, du wärst jetzt wirklich drogenabhängig. Alter Schwede.
Also was ich extrem hatte, war mit Kaffee und der Schwangerschaft. Ich bin absolut, also ich habe ja so einen unfassbar niedrigen Blutdruck und ich trinke, ich glaube, man darf es gar nicht laut sagen, bis zu 7 Kaffee am Tag.
Boah, das ist schon echt heftig, ja.
Ja, es ist echt heftig, ich weiß. Aber natürlich musste ich das in der Schwangerschaft runterregulieren. Aber mein Problem ist, was ich mit dem Kaffee verbunden habe, nämlich eine kurze Auszeit. Und das musste ich mit einem anderen Ritual verbinden. Und da habe ich mir auch gedacht, boah, krass, bei so Kleinigkeiten fällt es einem schon schwer. Und das sind ja jetzt auch, ne, also Koffein ist ja auch eine Mainstream-Droge in Anführungszeichen. Yeah. Ne? Da weiß man schon, was das mit einem macht, wenn man da auf Entzug geht, aber es ist immer noch gesellschaftsfähig und nicht ansatzweise schießt das einen so aus dem Leben raus. Aber das war auch krass, weil ich dachte, boah, jetzt ein Kaffee, geil. Ja, konnte ich aber nicht trinken. Ich konnte ja keinen trinken. Und tatsächlich fand ich es gar nicht so schlimm, den Kaffee nicht zu trinken, sondern ich fand es viel schlimmer, den Effekt, den ich mit dem Kaffee hatte, nicht zu haben. Nämlich diese 5 Minuten Ruhe.
Ja, aber das ist ja auch, wenn man es jetzt halt auf die Metaebene hebt, ne, wo wir ganz am Anfang über Definition von Sucht.
Ja. Ja,
man möchte eben einen Zustand, einen bestimmten Zustand oder einen bestimmten Effekt haben dadurch. Und bei dir war das halt eben diese 5 Minuten Pause dann.
Ja, genau, exakt.
Wir haben ja eben darüber gesprochen, wie man quasi süchtig wird. Lass uns doch jetzt mal darüber sprechen, was passiert, wenn man wirklich süchtig ist. Du hast ja eben in deinem allerersten Fallbeispiel schon darüber gesprochen, was das für eine Auswirkung hat auf die Familie. Den Aspekt würde ich aber gerne erstmal hinten anstellen und jetzt erstmal bei der Person bleiben. Mhm. Also, was eine Sucht im klassischen Sinne ist, das wissen wir natürlich alle, ne? Man versucht die ganze Zeit, also wenn man jetzt von so einer klassischen Drogenabhängigkeit zum Beispiel spricht, ne, man versucht die ganze Zeit irgendwie an diese Droge ranzukommen. Was hängt da alles mit dran? Weil es gibt ja nicht nur die klassischen Bahnhofsjunkies, sag ich mal, sondern Sucht ist ja wirklich durch die komplette Gesellschaft möglich und auch da. Und da würde ich gerne von dir wissen, was du da bisher schon für Erfahrungen gemacht hast mit deinen Familien, wie du Süchtige erlebst.
Also was die alle erstmal haben, ist eine Vertuschungsmentalität oder gar keine Krankheitseinsicht, weil Sucht ist eine Krankheit. Das ist kein Zustand, sondern man ist wirklich krank. Mhm. Und die krassesten Sachen hatte ich tatsächlich mit einer Frau, die beziehungssüchtig war und mit einem Mann, der kaufsüchtig war.
Ah, okay, interessant.
Und das waren beides Menschen, die eher besser situiert waren.
Mhm.
Das war krass. Also die beziehungssüchtige Mutter, die ist von einer Beziehung in die nächste und dadurch wurde es einfach problematisch für ihre Kinder. Und das war dann so, ja, ich habe halt gerne jemanden um mich. Die hat auch immer jemanden gefunden. Ich fand es total bemerkenswert. Ja, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich mich irgendwie bei Tinder oder so anmelden würde, ich würde erstmal gar keinen finden. Die hat ja immer jemanden gefunden, bei dem sie dann auch sein, also der eine Beziehung wollte. Aber sie wollte halt ihn, ich sag dazu immer, inhalieren. Die wollte in dem sein. Also das war immer total krass. Und die brauchte das so, so, so sehr, ein Teil von einem Menschen zu sein, weil sie nicht als ich sein konnte, dass sie dadurch immer selbsterfüllende Prophezeiungen daher beschworen hat, indem sie den Menschen gar keine Luft zum Atmen gegeben hat, dass sie gegangen sind. Und dann hat die totale Panik gekriegt, weil sie nicht alleine sein konnte und hat sich den Nächstbesten geangelt. Das waren auch oft natürlich jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber oft waren das auch einfach Menschen, die damit völlig überfordert waren und deswegen gegangen sind. Und der Mann, der kaufsüchtig war, der hat das so gut vertuscht, weil der sich nicht selber Sachen gekauft hat.
Ah.
Der hat seiner Frau, seinen Kindern Sachen gekauft. Der hat super viel gespendet. Anderen Sachen gekauft. Ich bin mal mit dem durch die Stadt gegangen. Und dann ist er in den Laden gegangen und hat, also total nett, aber schon drüber, den Obdachlosen Sachen aus dem Laden gekauft.
Ah, und das, und krass, das, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Das heißt, er musste einfach Sachen kaufen, oder?
Er musste diesen Rausch des Kaufens haben. Es war ihm egal, ob es für ihn war oder nicht. Diese Endorphinausschüttung, wenn er was gekauft hat, danach war der süchtig. Und das war auch echt ein Prozess, das klar zu machen. Ich meine, gut, jetzt hatte der die Mittel, dass er das machen konnte. Könnte ich jetzt nicht. Aber das war krass.
Aber das heißt, du würdest schon sagen, weil wir reden ja jetzt über ganz viele verschiedene Süchte, dass eigentlich bei jeder Sucht so diese Grundparameter die gleichen sind.
Ja, das meinte ich eben halt. Außer meiner Erfahrung nach bei Alkohol. Also ich finde, egal welche Sucht man nimmt, lass es bei Sportsucht, ist es ja genau das Gleiche.
Mm.
Wenn man es runterbricht. Arbeitssucht, ist es auch das Gleiche. Ich fühle mich gut, wenn ich Sachen geschafft habe. Und wenn ich die Sachen nicht geschafft habe, fühle ich mich nicht gut.
Mm.
Also versuche ich, dieses Gefühl heraufzubeschwören. Und versuche, Sachen zu vertuschen. Nämlich dann Sachen als Nicht-Arbeit dastehen zu lassen, die doch Arbeit waren.
Wie verhalten sich Süchtige noch?
Ich glaube, was Süchtige einfach auch oft haben, ist, dass sie unberechenbar sind. Mhm. Weil wenn den nächsten Schuss haben wollen oder das nächste Hochgefühl haben wollen, dann kriegen die einen unheimlichen Druck. Mhm. Und dadurch können die aggressiv werden, unberechenbar werden, unfair werden, ausfallend. Ja. Das ist, glaube ich, oft, wenn der Druck zu groß wird, dass dann einfach die nicht mehr wiederzuerkennen sind. Also das sagen auch ganz viele Betroffene aus dem Umfeld, die einfach Menschen in ihrem Umfeld haben, die sie sehr lieben, die süchtig nach irgendetwas oder irgendwem sind, dass die sagen, ich erkenne ihn nicht wieder. Ich erkenne die Person gerade nicht wieder. Ich weiß nicht, wer das gerade ist. Oder dass Süchtige im Nachhinein auch sagen, warum habe ich das getan? Ich erkenne mich da nicht wieder. Weil alles überlappt einfach dieses unfassbare Verlangen. Sei es jetzt, keine Ahnung, ne, diese Kaufsucht oder halt eben die Sucht nach Beziehung, nach Nähe oder Esssucht ist auch heftig.
Und ich glaube, auch dieses Vertuschen, was du eben gesagt hast, ist auch ein ganz großer Faktor, weil die Leute dann eigentlich selbst schon merken, dass das Verhalten eigentlich nicht mehr normal ist und es dann runterspielen oder es nicht zeigen wollen.
Ja, manchmal können die sich halt selber auch Ausreden dazu.
Selbst verarschen. Ja,
wir sind Menschen. Wir sind Meister in Selbstverarschung. Und dass sie das dann wirklich so glauben, weil sich einzugestehen, dass man süchtig ist, das ist schon der Schritt. Also tatsächlich ist das der erste große Schritt auf dem Weg aus der Sucht raus. Sich das wirklich einzugestehen, dass man süchtig ist. Und nicht, dass viele sagen, ja, ich mache das jetzt, aber ich kann jederzeit damit aufhören. Das denken halt viele. Ja, ich mache das zwar jetzt, ich trinke jetzt gerade ein bisschen viel, aber ich kann damit aufhören.
Ja, das sagen ja auch total viele Raucher.
Genau. Wie wir wissen.
Wie wir wissen, ja.
Oder auch Kaufsüchtige, die dann auch sagen, ja, ich kaufe das jetzt, aber ich könnte es auch nicht kaufen. Ja, dann versuch es doch einfach mal. Ja, aber warum? Ich kann es mehr kaufen.
Ja, ja.
So, und vielleicht haben auch wir alle so eine kleine Affinität darin in uns, weil wenn ich wirklich einen beschissenen Tag hatte oder wirklich eine beschissene Woche, dann belohne ich mich halt auch gerne. Also dieses Belohnungssystem, was wir einfach auch gerne machen, wo, nachdem wir auch programmiert sind aus unserem Köpfen heraus, das ist eigentlich auch ein Punkt. Sich das selber zu sagen, okay, jetzt habe ich mir den Whisky aber wirklich verdient. Jetzt habe ich mir die Schuhe. Die Schuhe habe ich mir definitiv verdient. Nach der scheiß Woche. Oder die Kinder waren heute so anstrengend. Weinchen muss auf jeden Fall drin sein.
Ja. Ja, ne, es ist halt so wie bei so vielen, ne? Solange es halt nicht zu einem Problem wird, ist es dann ja auch irgendwie okay. Ne?
Solange es deinen Alltag halt nicht extrem beeinflusst. Ne, es gibt halt manche Rauschmittel wie Heroin oder Crack, die machen halt super sofort abhängig.
Ja.
Da kann halt keiner einem sagen, ja, ich bin Crack-süchtig, aber ich kann jederzeit damit aufhören.
Ja, okay. Ja, ja. Das geht halt nicht. Ja, klar, wenn es dann so bei, oder bei Crystal Meth oder sowas, ist ja auch
ja,
so.
Ja, genau. Ne,
beim ersten Konsum ist es eigentlich schon direkt abhängig machend. Das ist so, das ist echt krass. Ja, also mit sowas gar nicht erst anfangen, Leute. Kleiner Tipp von uns hier, ne? Super, super hilfreich. So, fangt damit gar nicht erst an. Hey, supi. Ich habe auch gelesen, wenn es quasi so um diesen Zyklus geht, quasi wie man in die Abhängigkeit kommt, habe ich so verschiedene Schlagworte gesehen. Das fand ich eigentlich auch interessant, wie quasi so die Abfolge ist. Also erstens Erfahrung, dann Wiederholung, Gewöhnung, Missbrauch und Abhängigkeit.
Mhm.
Und ich finde, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Erste Erfahrung damit machen, dann das Verhalten wiederholen, das irgendwie gut finden, sich daran gewöhnen und dann halt eben der Missbrauch, also es quasi zu häufig zu machen, zu häufig zu konsumieren und dass der Konsum schon zum Problem wird und dann halt in die Abhängigkeit.
Und da sind halt die Süchte, die gesellschaftsfähig sind, eigentlich die schlimmsten. Sportsucht. Alle sagen dir, wie toll du aussiehst, wie toll das ist, dass du so diszipliniert bist. Aber ich kenne wirklich einige, die extrem darunter leiden. Das ist wirklich extrem ein hoher Leidensdruck und das hat ja oft auch mit Ernährung zu tun. Mhm. Und Magersucht ist auch einer der schlimmsten Sachen, die ich kenne.
Ja.
Mit einer hohen Sterblichkeitsrate werden wir mit Sicherheit auch nochmal eine eigene Folge draus machen.
Ja,
Ich habe einige meiner Jugendlichen, die davon betroffen sind und das ist wirklich Horror. Man kämpft gegen Windmühlen bei jeder Sucht. Und da ist es bei Magersucht, ist es auch immer wieder so krass, was das mit der ganzen Familie macht.
Mhm.
Und trotzdem sagen halt ganz viele, boah, siehst du toll aus und mein Gott, du bist, wie schaffst du es immer so schlank zu bleiben? Wo ich mir denke, ey Leute,
ja, wenn es noch nicht zu extrem ist, ne? Bei so richtig Magersüchtigen, da sieht man es ja auch schon, dass da nicht mehr, dass es nicht mehr okay ist. Aber bei so Sportsüchtigen stelle ich mir das wirklich krass vor, weil klar, ist halt auch ein Schönheitsideal, ne? Und dass man dann da, wenn man da eine Sucht entwickelt, dass man da dann so schwer wieder rauskommt, weil es halt eben auch gesellschaftsfähig ist und weil die Leute einem das nicht ansehen und weil es halt eben auch erstrebenswert ist, das stelle ich mir echt krass vor, ja. Wenn quasi jemand richtig suchtkrank ist, was macht das dann mit der Person und auch mit dem ganzen Umfeld?
Es gibt drei Kategorien, auf die man das aufteilen kann. Einmal körperlich, psychisch und sozial, hatte ich ja am Anfang schon mal kurz erwähnt. Mhm. Körperlich ist einfach, ja, die heftigste Sache ist lebensgefährlich. Also man kann daran sterben an einer Sucht.
Es kommt natürlich drauf an, welche Sucht, aber klar.
Genau, ja. Ne? Genau. Man kann daran sterben. Dann Schäden der inneren Organe. Ja, Leber, Niere, Anfälligkeit für Verletzungen, weil man einfach keine gute Körperbeherrschung mehr hat. Es passieren schnelle Unfälle, man fällt die Treppe runter zum Beispiel oder stolpert und man kann auch Infektionen bekommen bei Sexsucht, HIV oder eine Nadel, die nicht wirklich sauber war oder so, ne? Das sind so die körperlichen Sachen, die passieren können.
Und halt auch die Dinge, die im Rausch passieren. Also ich habe eben auch einen Beitrag gesehen von einem Jugendlichen, der drogenabhängig war und der im Rausch sich bei Minusgraden komplett ausgezogen hat und sich in einen Bach gesetzt hat und dann da erfroren ist.
Ja, ja,
das
genau.
Das ist so brutal, so brutal. Boah.
Ja, naja, oder bei einem krassen Trip. Dann, dass du denkst, du kannst fliegen.
Ja, ja, genau.
Manche Drogen hemmen ja auch dein Angstgefühl und dann machen die diese Train-Hopping. Das ist halt auch krass.
Ja.
Ne? So Sachen zu machen. Also Gefahr ist ja, wie wir wissen, eine wichtige, wichtige Reaktion unseres Körpers, die uns auch schützt. Und dass wenn das ausgehebelt ist, ist es einfach super krass.
Ja, Angst ist lebensrettend sozusagen. Aber da könnt ihr in unserer Folge, keine Panik vor der Angst, da haben wir das auch nochmal beleuchtet. Angst ist evolutionär bedingt eigentlich ziemlich praktisch. Und wenn das komplett ausgehebelt wird, ja, dann denkt man halt, man ist Gott und kann alles, ja.
Psychisch gesehen kann so eine Sucht Depressionen hervorrufen, Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen. Die Persönlichkeitsentfremdung, ja, dass andere Leute einen nicht wiedererkennen oder man rückblickend sagen muss, ich weiß nicht, wer das war, ich kann mich da nicht, ich erkenne mich da nicht. Oder auch eine drogeninitiierte Psychose, das ist richtig übel.
Oh ja.
Da werden wir aber auch nochmal in Ruhe drüber sprechen, was eine Psychose ist und wie
in
das
in einer anderen
entsteht.
Folge meinst du?
Genau, in einer anderen Folge, ja. In einer anderen Folge drüber sprechen. Super spannendes Thema, habe ich mich auch lange mit beschäftigt, weil es so absurd eigentlich auch ein bisschen ist, was da passieren kann. Aber Drogen zum Beispiel können im Körper und im Kopf das dann auslösen, dass man Psychosen bekommt, also dass man Stimmen hört, dass man Menschen sieht, dass man Verfolgungswahn hat. Das ist krass. Und sozial gesehen, und das ist eigentlich auch jetzt für den nächsten Punkt mit der Familie gar nicht so uninteressant, ist es so, dass man Schulden bekommen kann, arbeitslos werden kann, in einer Kriminalisierung enden kann, dass man den Verlust alter Freunde erleben muss, dass man Streit und Gewalt in der Familie hat oder Entzweiung. Das sind halt die sozialen Problematiken.
Klassische Beschaffungskriminalität.
Zum Beispiel, ja. Was im Hinblick auf die Familie super interessant ist, ist die Co-Abhängigkeit.
Mhm.
Sagt dir das was?
Ja, aber in Bezug auf Sucht habe ich den Begriff jetzt noch nicht gehört.
Ah, okay, spannend. Ich kenne es tatsächlich klassisch nur.
Also ich kenne Co-Abhängigkeit nur dahingehend, dass man halt abhängig von einer anderen Person ist.
Ah, okay.
Also, dass man quasi in einer Beziehung ist mit einer anderen Person und co-abhängig wird, sozusagen.
Okay.
Also, dass man, also in dem Kontext kenne ich das, ja.
Das wäre dann eher toxisch zu sehen. Einer der wenigen Fälle, wo ich wirklich toxisch in Beziehung sehen würde.
Mhm.
Aber egal. Also, wenn ein Mensch co-abhängig ist, dann ist es so, dass die Co-Abhängige den Süchtigen sehr nahe stehen und die erschweren in ihrem Bestreben, nur das Beste zu wollen, die Selbstständigkeit des Loslösens.
Mhm.
Also zum Beispiel, die Frau sieht, dass ihr Mann morgens zu besoffen ist und die entschuldigt ihn dann von der Arbeit.
Ah.
Also es ist so, dass bei der Co-Abhängigkeit der Co-Abhängige alles versucht, nur im besten Wissen und Gewissen, ja, damit es dem anderen gut geht, den Süchtigen, aber dadurch gucken die zum Beispiel auch, dass immer genügend Alkohol zu Hause ist.
Mhm. Das heißt, die begünstigen die Sucht eigentlich dadurch.
Total, ne? Mhm. Wollen nicht, dass der Mensch ausrastet, der süchtig ist, deswegen gucken die, dass alles da ist oder versuchen dann irgendwie das vor anderen Leuten zu verbergen mit, zu verherrlichen und das alles nur im besten Wissen und Gewissen und auch vielleicht durch eine große Scham, aber dadurch machen sie es halt nicht besser. Die sagen dann auch, ach ja, du weißt ja, wie der ist.
Ja,
Der ist halt nun mal so, ja, der trinkt halt nun mal mehr, ist doch nicht so schlimm.
Mhm.
Ist doch super, dass der heute nur 5 Gläser getrunken hat und nicht 8 wie sonst. Sowas zum Beispiel. Und da sind wir dann bei dem Punkt, wo ich bei meiner Arbeit einfach immer wieder dran stoße, dass das häufig Kinder sind, die davon betroffen sind.
Und das ist halt richtig übel, ne?
Das ist richtig übel. Und das Mädchen, wovon ganz am Anfang gesprochen haben, die war auch co-abhängig. Also in Deutschland lebt circa jeder 7. Jugendliche mit einem Elternteil zusammen, was alkoholbezogene Störungen aufweist. Das ist heftig.
Definiere alkoholbezogene Störungen?
Naja, alkoholbezogene Störungen sind zum Beispiel das, was wir eben gesagt haben, dass man aggressiv wird, dass man träge wird, dass man nicht zuverlässig ist, dass man vielleicht Beschaffungskriminalität tätigen muss. Und was das für die Kinder bedeutet, ist einfach extrem komplex. Also das ist ein ständiges Chaos, ständige Angst. Wenn ich jetzt nach Hause komme, wie ist denn jetzt mein Elternteil? Habe ich da Mr. Hyde oder Dr. Jekyll da sitzen?
Ja, boah Gott, wie furchtbar.
Und das ist ja egal, von welcher Droge wir jetzt sprechen oder von welcher Sucht wir sprechen. Drogenabhängige Eltern gehören zur Hochrisikogruppe. Weil sie einfach häufig notwendige körperliche und emotionale Zuwendung den Kindern vorenthalten, weil sie das gar nicht checken, was das Kind da gerade braucht, weil die so damit beschäftigt sind mit sich und dieser Sucht.
Und alles dreht sich halt darum.
Ja, oftmals, ne? Also es geht da echt darum, dass häufig extreme körperliche und seelische Vernachlässigung in solchen Familien passiert.
Wenn du jetzt bei so einer Familie bist, dann muss das ja in irgendeiner Form jemand mitbekommen haben, dass da ein Elternteil drogenabhängig ist. Wir hatten es ja am Anfang schon bei dem Fall, wo die Mutter dann ja trotzdem zum Elternsprechtag gekommen ist oder das Kind das dann irgendwie hat versucht hat zu verheimlichen oder sowas. Wie, das stelle ich mir auch super schwierig vor, das dann überhaupt erstmal zu merken als Lehrer, als Erzieherin oder als soziales Umfeld, dass da wirklich was schief läuft in der Familie. Weil nicht jede Sucht ist ja so sichtbar auch, ne? Und jeder Missbrauch ist ja auch nicht so sichtbar, dass man denkt, okay, krass, okay, der ist schon komplett ciao, so, ne? Es gibt ja auch viel subtilere Varianten davon, die aber halt trotzdem einen Missbrauch darstellen.
Häufig sind Kinder von Suchtkranken also wirklich krankhaft loyal. Es ist super schwierig. Ich kann nicht in eine Familie gehen und sagen, so Fritzchen, bitte erzähl doch jetzt mal, was Mama und Papa hier so alles konsumieren, damit ich dir ja helfen kann.
Und was läuft denn scheiße in eurer Familie?
So, genau. Jetzt, ich schreibe auf, nein, ich werde das natürlich nicht dem Jugendamt sagen.
Ja.
Also, das muss man einfach wissen. Und deswegen fällt es mir häufig auch so schwer, mit den betroffenen Familien zu arbeiten, weil diese krankhafte Loyalität gehört einfach auch zu dieser Co-Abhängigkeit, weil wenn die was sagen, dann bricht alles zusammen und die ganze Schuld liegt dann bei denen.
Und das, fälschlicherweise.
Das kann man nicht, natürlich fälschlicherweise, aber das kann man den Kindern nicht zumuten, dass die jetzt diese Rolle haben sollen.
Ja.
Und es ist leider häufig im System so, dass sie aber diese Rolle aufgedrückt bekommen. Es ist auch nicht so, nur weil rauskommt, dass man ein suchtkrankes Elternteil hat, dass die Kinder dann sofort weg sind. Das ist totaler Quatsch. Davor haben ganz viele Angst. Und dann sagen die den Eltern, ja, wenn du der Frau Kutsch erzählst, dass ich gestern wieder gesoffen habe, oder so ist es, ja, so offen ist es ja noch nicht mal. Also eigentlich müssen die Eltern oft auch gar nichts dazu sagen, weil das Kind das selber ja spürt.
Oder im besten Falle versteckt das Kind dann noch die Bierflaschen.
Ja, nicht im besten Fall. Das ist an der Tagesordnung. Und was daraus passiert, das macht es ja nicht nur bei mir, sondern auch bei allen seinen Freunden, ist einfach auch eine soziale Ausgrenzung. Keine Besuche, kein Geld, ne, nicht mal nachmittags, also das Mädchen konnte nicht mit ihren Freunden nachmittags irgendwie in der Stadt bummeln, weil die gucken musste, dass ihre Geschwister irgendwie gut versorgt sind. Oder aber auch, wenn es nicht nur um diese Grundversorgung geht, dass Geschwister sich gegenseitig emotional stützen. Dass sie sich nicht alleine in der Situation lassen, sondern die dann zusammen in der Situation sind, um zu gucken, Mama oder Papa, wie sieht das denn aus? Haben die heute gesoffen, haben die nicht gesoffen? Ne? Konnten die sich irgendwie was besorgen? Spielsucht ist zum Beispiel auch heftig. Ist da jetzt spielen gegangen oder nicht? Oder dass die halt auch nicht nach Hause kommen können, wenn die wollen, weil die Angst davor haben, wie ist das denn jetzt zu Hause? Was auch häufig passiert, ist so eine Verschiebung der Rollen. Bei dieser Rollenverschiebung ist es so, dass die Kinder halt dann oft mit den Eltern auf einer Ebene sind oder sich sogar die Rollen vertauschen, dass die Kinder quasi die Sachen machen, die die Eltern machen sollten und die Eltern nicht in der Lage sind dazu. Und auch das ist nichts Ausgesprochenes. Aber diese systemischen Mechanismen muss man einfach wissen, wenn man mit suchtkranken Familien arbeitet. Da kann man nicht einfach so offen hingehen. Was diese Co-Abhängigkeit, über die wir gerade eben gesprochen haben, oft spezifisch bei Kindern auslöst, sind verschiedene Verhaltensweisen, wie zum Beispiel die Verantwortung für die Abhängigen zu übernehmen, in jeglicher Hinsicht. Und dadurch kommt halt auch diese große Loyalität. Und auch das Verhalten der Betroffenen zu entschuldigen und zu rechtfertigen. Ich kann nicht mit einem Kind von suchtkranken Eltern sagen, wie Mama und Papa haben dir gestern nicht die Sportsachen mitgegeben. Und dann versuchen, diesen Anteil quasi, dass das Kind wütend wird auf die Eltern. Das kriege ich nicht hin. Was ich eher dadurch verursache, ist wahrscheinlich, dass das Kind mich kacke findet und nie wiederkommt. Das Kind hat oft das Gefühl, die Belastung abnehmen zu wollen oder sich als Belastung selber zu spüren und so unauffällig wie möglich zu sein, um nicht noch mehr Belastung zu sein.
Oh Gott.
Es möchte hundertprozentig sein Verhalten kontrollieren, deswegen sind oft Kinder suchtkranker Eltern extrem auffällig, unauffällig. Und die Realität ist es, die Sucht zu verleugnen. Und das ist super krass, was das im Laufe der Jahre mit den Kindern macht. Weil die das ja nicht offen aussprechen, niemals. Und auch bei den Kitas oder bei den Schulen oder bei den Vereinen oder bei den Großeltern teilweise sogar, das ja gar kein Thema ist, ist es eine absolute Normalität, die Sucht zu verleugnen.
Mm.
Und das ziehen die auf. Und wenn ich da hinkomme und sage, ey, hier ist doch eine Sucht, dann so funktioniert das einfach nicht. Typische Gefühle sind zum Beispiel, ohne mich bricht hier alles zusammen.
Mm.
Es tut sich sehr, also die meisten Kinder tun sich sehr schwer, eigene Bedürfnisse zu spüren, weil die eigentlich nicht relevant sind.
Mm. Die können halt nie mit ihren Problemen zu den Eltern gehen dann.
Nein, weil, also die sind einfach nicht relevant. Was sollen die, dann können sie es auch lassen, quasi.
Mm.
Es ist super krass, dass ganz viele Kinder ihre Befindlichkeiten stark von der Situation der Süchtigen abhängig machen. Die haben auch oft das Gefühl, nicht mehr ein- noch auszuwissen, aber die können das halt nicht kommunizieren, weil niemand darf ja von dieser Sucht erfahren. Es ist so furchtbar.
Ja.
Tatsächlich ist es häufig auch bei Kindern psychisch kranker Eltern so, aber nicht so extrem. Weil psychische Erkrankung eigentlich in immer Mainstreamer wird, Gott sei Dank, endlich. Suchterkrankung aber nicht, gerade nicht bei besser situierten Familien.
Mhm.
Da, man geht, wenn man bei Suchtkranken über Suchtkranke spricht, geht man eigentlich so von diesem klassischen Hartz IV, die kriegen gar nichts auf die Kette auf und so, ne, alles super desolat. Das ist es aber sehr, sehr häufig nicht. Und das müssen wir uns einfach immer wieder vor Augen führen.
Ja.
Der beste Weg quasi daraus ist, helfen durch Nicht-Helfen.
Mhm.
Also, ne, nicht helfen zu wollen an der Sucht, sondern anders helfen zu wollen. Wenn ich ein Kind habe, wo ich weiß, die Mutter oder der Vater ist süchtig, es reicht aber auch nicht zu einer Herausnahme, dann versuche ich anders zu helfen, ohne co-abhängig zu sein. Also ja, mit dem Kind zu erarbeiten, dass es ja zu der Person, aber nein zur Sucht sagen kann. Das ist ein großer Punkt.
Mhm.
Da haben wir ja auch schon in anderen Folgen vorher drüber gesprochen, dass man quasi das Problem so ein bisschen outsourced.
Dass das Kind quasi das Elternteil von der Krankheit trennen kann und dann sauer auf die Krankheit sein kann.
Genau. Und generell bei Co-Abhängigkeit ist es wichtig, dass man keine Blitzheilung erwarten kann. Dass man super konsequent mit dem sein muss, was man wirklich sagt. Entweder ich sage, ich trenne mich, wenn du das nochmal machst und dann macht man das. Oder wenn man sich nicht trennen will, ist das auch okay. Du musst dich nicht trennen, wenn dieser Mensch eine Abhängigkeit hat, wenn du das nicht willst. Aber dann sag es auch nicht, weil dann machst du dich unglaubwürdig und das hilft, ist eigentlich auch nur sehr suchtfördernd.
Ja, weil die dann merken, ich kann eh machen, was ich will.
Genau. Selbsthilfegruppen sind super wichtig, auch für Co-Abhängige oder Angehörige von Suchtkranken. Kann ich nur sehr empfehlen, weil auch da ist es wichtig, das auszutauschen, sich gegenseitig zu stärken.
Wie geht man denn aber mit den Süchtigen selbst um? Also du hast ja eben gesagt, dass ein großer Punkt ist die Selbsteinsicht, die Krankheitseinsicht, dass die Leute das erstmal selbst einsehen müssen. Das habe ich bisher auch so mitbekommen, leider auch, oder halt auch darüber gelesen, dass ein Außenstehender niemals einen Süchtigen dazu bringen kann, clean zu werden, sondern dass es immer einen Eigenantrieb bedarf.
Ja. Ich kann niemanden dazu bringen, clean zu werden. Es ist tatsächlich auch so, dass manchmal das Ziel vom Jugendamt ist, das Elternteil dann clean zu bekommen. Solche Ziele nehme ich gar nicht an. Das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann unterstützen, ich kann den Menschen respektvoll und langfristig unterstützen. Es ist super wichtig, prozesshaft mit den Eltern zu arbeiten und wenn es keine Kindeswohlgefährdung ist, ne? Also wenn man wirklich sagen kann, okay, zum Beispiel habe ich mit einer Mutter erarbeitet, die halt eher so ein Quartalswochenendsäufer war, dass wenn die nochmal Druck hat, das zu tun, dass das Kind aber gut bei den Großeltern aufgehoben sein muss. Und auch bei Cannabis ist es so, dass ich einem Vater sage, wenn ihre Tochter nicht hier ist, dann können sie am Wochenende machen, was sie wollen, ist mir egal. Aber nicht, wenn sie dabei ist. Das funktioniert einfach nicht. Es ist nicht meine Aufgabe, die Eltern zu belehren oder zu erziehen, sondern zu gucken mit dem Aspekt auf das Kind, wie können wir einen Alltag für das Kind so sicher und gut wie möglich gestalten. Und das ist es mit Sicherheit nicht, wenn das Kind einfach kategorisch rausgenommen wird, nur weil da eine Sucht existiert. Da bin ich gar kein Fan von. Weil das auch nicht hilft, weil dann kommen erst recht keine Menschen, die sich Hilfe suchen. Hey, ich bin süchtig. Okay, Kind weg. Ja, super. Gut geholfen.
Ja.
Überhaupt nicht, weil auch eine Herausnahme ja auch immer ein Trauma sein kann für die Kinder, ne? Die ja eh schon durch diese Ohnmacht und durch diese Hilflosigkeit und die eventuell unsichere Bindung, die Sucht eh schon macht, eh schon traumatisiert werden sein können aufgrund ihrer frühen Kindheitserfahrung, ne?
Ja.
Also deswegen, wenn ein Mensch die Entscheidung gefällt hat, ich möchte clean werden, dann bin ich die Erste, die sagt, okay, dann lass uns das mal ausprobieren, wie das geht. Ich unterstütze gerne. Aber, und deswegen, das ist für mich auch immer mit hochfrustrierend und immer ein ganz hoher Aufwand, Kraftaufwand, der Rückfall ist Teil des Prozesses.
Ja.
Das heißt, der ist sogar bei jeglichen Programmen mit eingeplant, dass man rückfällig wird. Und dass das nicht das Ende aller Bemühungen ist und auch nicht ein Versagen, sondern dass man sich daraus wieder rauserarbeiten kann, dass man es akzeptieren muss und dann geht's weiter. Tschakka. Das ist einfach so krass kräftezehrend, auch für das Helfersystem.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich habe auch in einem Beitrag gesehen, da hat ein Arzt aus einer Entgiftungsklinik gesagt, dass 90% wieder rückfällig werden. Also die Rückfallquote liegt bei 90% bei so einer professionellen Entgiftungsbehandlung.
Und ja, das ist einfach.
Ja, boah, das ist ja so frustrierend. Frustrierend für alle, die damit dranhängen. Für den Süchtigen selbst, der es wirklich versucht hat. Und einfach Arschloch. Arschlochsucht.
Also meinen betroffenen Familien sage ich ganz oft, weil die auch häufig keine stationären Entzug machen wollen, den ich persönlich dringendst empfehle immer. Ich finde, ein ambulanter Entzug ist nicht machbar. Also vielleicht schaffen es ein paar wenige. Ich habe es tatsächlich in den letzten 11 Jahren noch nie erlebt, dass das klappt, weil mein schlaues Sprüchlein, clean werden ist nicht schwer, clean bleiben umso mehr. Und das ist erstmal super wichtig zu entgiften, 2-3 Wochen, und dann ambulant aus dieser Glocke, wo man ja nicht in Versuchung kommt, wieder rauszukommen, in den Alltag der Versuchung, das ist nochmal doppelt so schwerer, als überhaupt clean zu werden.
Ja. Und das heißt, du sagst, man muss erstmal aus dieser gewohnten Umgebung rausgezogen werden, um überhaupt diese Entgiftung zu machen und dann rangeführt werden, wie man das schaffen kann, auch im gewohnten Umfeld.
Auf jeden Fall. Also das ist meine persönliche Meinung. Ich habe es schon ein paar Mal erlebt, dass gerade bei Eltern ist es ja so, die wollen dann die Kinder nicht alleine lassen, die versuchen es ambulant. Es geht nicht. Und dann muss zusätzlich, also ich finde, deswegen bin ich wieder bei diesem Systemischen, ne, das ist ein Virus für die ganze Familie, dann müssen auch Informationen an die Kinder, Informationen an den Partner, Informationen an das nächste Bezugssystem wie beste Freunde oder Großeltern, die müssen alle Informationen haben, was diese Sucht bedeutet und wie man damit umgeht und dass man eben nicht wieder in diese Co-Abhängigkeitsfalle geht.
Mhm.
Also diese ambulante Nachbetreuung, auch systemisch betrachtet, ist für mich mit einer der Punkte, die entscheidend sind, ob man es klappt oder nicht. Und dann auch, wenn man einen Rückfall hatte, wieder das ganze Helfersystem akquirieren, wieder die ganzen Leute im Familiensystem damit einbeziehen, damit es einfach nicht so eine Schamsituation gibt und man sich zurückzieht und das nicht benennt. Mhm. Es ist heftig, es ist super heftig. Sucht ist so ein kleines Arschloch. Mhm. Wenn man einmal da drin ist, das dauert Jahre.
Und das soziale Umfeld ist wahrscheinlich essentiell wichtig bei so einem Prozess.
Auf jeden Fall. Und dann ist es ja noch zusätzlich so, dass selbst ja Alkoholiker sagen, ich bin trocken, trockener Alkoholiker. Ich bin trotzdem Alkoholiker, auch wenn ich schon seit 10 Jahren nicht getrunken habe.
Ja.
Das ist ja auch bei Rauchern oft so, dass die sagen, bist du jetzt nicht Raucher? Nee, ich rauche nicht. Ich bin ein Raucher, der nicht raucht, weil ich mich bewusst dazu entschieden habe, ich werde nie Nichtraucher sein.
Ja. Das finde ich auch eine krasse Erkenntnis irgendwie. Also, dass du diese Sucht ja für immer hast, nur du bist halt irgendwann stark genug, ihr zu widerstehen und halt bist irgendwann stärker als die Sucht selbst.
Ja, und ganz viele versuchen halt, die Sucht bei der Person an sich anzupacken Und das, glaube ich, ist oft das größte Problem, warum es scheitert. Wir müssen da systemisch dran gehen. Wir sind Herdentiere, wir sind nicht alleine, das ist, liegt in unserer Natur und die Menschen um uns herum prägen uns extrem jeden Tag. Und das muss man endlich anfangen mit einzubeziehen. Es gibt so tolle Bücher von Kindern, wo es nicht tabuisiert wird. Aber dann sind zum Beispiel die Kinder und die betroffene Person sind dann angebunden, aber der Partner nicht. Das verstehe ich nicht. Oder die Großeltern nicht. Die haben ja auch ein suchtkrankes Kind dann in dem Sinne. Das sind nochmal ganz andere Sachen, die man da beachten muss. Ne?
Angebunden an Therapie, meinst du?
Ja, genau. Keine Unterstützung, kein fundiertes Wissen, keine Hilfen. Ne? Ich meine, vielleicht muss man auch gucken, dass man da existenziell daran arbeitet, weil Vertrauen wiederhergestellt werden muss, weil die betroffene Person ihre eigenen Eltern beklaut hat. Das ist bei Jugendlichen ja häufig auch so. Wenn die noch zu Hause wohnen, dann beklauen die ihre Eltern teilweise oder beschimpfen die, wenn die das Handy wegnehmen oder werden tatsächlich körperlich tätig. Ich habe mal mitbekommen, wie ein 17-jähriges, riesiges Mammut, also fast doppelt so groß und breit wie ich, weil er auch noch Sport getrieben hat, ausgerastet ist und sein Zimmer zerlegt hat, weil der WLAN-Stecker gezogen worden ist.
Boah.
Mimi, die Polizei musste gerufen werden, der musste mit einem RTW wirklich ruhig gespritzt werden. Das war ein Tier. Und selbst da war den Eltern endlich bewusst, dass wir hier ein ganz großes Problem haben. Und dem Jungen auch, weil er sich nicht kontrollieren konnte. Der hat halt die ganze Zeit gezockt, ne? Aber da muss halt auch, müssen alle ran.
Ja. Gaming-Sucht ist halt auch richtig krass. Da gibt's ja auch so lustige, in Anführungszeichen, Videos zu von irgendwelchen Leuten, wo halt Leute dann irgendwie absichtlich die Controller verstecken oder irgendwelche Level löschen oder sowas und die rasten dann komplett aus. Also die zerlegen dann die halbe Bude wegen so einem Spiel. Also das muss man sich mal reinziehen. Das ist echt krass.
Ich glaube, dass es in der Pubertät einfach da nochmal zusätzlich heftig ist wegen den Hormonen. Also ich weiß noch, Mama und Papa haben mir einmal verboten, auf eine Party zu gehen. Und ich war so dramatisch und theatralisch, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich müsste sterben, wenn ich nicht auf diese Party gehe.
Dass
sie mir mein Leben zerstören. Ich habe das wirklich gefühlt, dass sie mir mein Leben zerstören. Ich habe denen gesagt, ihr werdet mein Leben nicht zerstören.
Oh Gott.
weil ich nicht auf eine Party gehen durfte. Aber ich habe es echt gefühlt, weil ich in diesem Hormonchaos bin. Und wenn ich dann noch zusätzlich eine Sucht gehabt hätte,
Game over.
Game over einfach. Ja. Weil man da gar nicht in der Lage ist, rational über irgendwas nachzudenken.
Wenn wir über Entzug reden, finde ich halt zwei Aspekte noch richtig spannend und auch richtig krass, weil der Entzug ist natürlich erstmal dieses Verlangen zu überwinden, also dieses unbändige Verlangen, aber dazu kommen ja auch noch die ganzen körperlichen Symptome. Also, dass es auch einfach fucking hart ist, dass es körperlich wehtut, dass dein Körper sich mit allen Mitteln dagegen sträubt, gegen diesen Entzug. Und das macht es ja nochmal viel heftiger, weil du nicht nur deine Psyche überlisten musst oder halt nicht nur mental damit fertig werden musst, dass du es nicht mehr bekommst, diese Droge oder diesen Rausch oder was auch immer, sondern dass dein Körper auch wirklich körperliche Symptome entwickelt. Und ich meine, das haben ja viele schon. Das kennen ja ganz viele, diese klassischen körperlichen Symptome, also Zittern, Schweißausbrüche, bis hin zu wirklich Schmerzen, körperliche Schmerzen, weil man diese Droge nicht mehr hat. Und dann bleib mal clean, dann bleib mal hart, wenn es dir wirklich einfach absolut dreckig geht. Du musst ja einmal komplett durch die Hölle gehen.
Ja, auf jeden Fall.
Und musst in dem Prozess stark genug sein, mental stark genug sein, zu sagen, okay, ich stehe das jetzt hier durch.
Bist du nicht. Deswegen brauchst du andere Menschen, die das rational sehen können.
Ja.
Bist du nicht. Also, wenn du auf Turkey bist, also so richtig klassisch Turkey, dann
Kalter
würdest
Entzug,
du alles tun.
Du?
Ja, genau. Dann würdest du alles tun. Du würdest deine Seele verkaufen, nur für den nächsten Schuss. Und bei Heroinabhängigen ist es ja so, die haben ja irgendwann auch, wenn die aufhören wollen, Methadon, ne, was die bekommen können in kontrollierter Dosis, auch mit medizinisch kontrolliertem Umfeld, dass deren Punkt einfach nur noch ist, die wollen eigentlich gar nicht irgendwann den Rausch, sondern die kriegen ja dann nur ein Mittel, dass die kein Turkey kriegen, also keine Entzugserscheinung.
Ja.
Das ist deren einziges Ziel, nicht in den Turkey gehen. Das ist so krass.
Ja. auf jeden Fall. Und das Zweite, was ich gesehen habe, was ich auch richtig krass finde, dass es einfach nicht genug Therapieplätze gibt für die Leute, die clean werden wollen. Also, dass die quasi dann in einer Entzugsklinik sind und quasi eine Entgiftung machen. Und danach müssen sie ja noch therapeutisch begleitet werden und eine Psychotherapie machen, damit sie eben diesen Prozess danach, dieses Clean-Bleiben eben durchstehen. Und dass da dann Wartezeiten sind von halbes Jahr bis zu einem Jahr oder noch schlimmer, dass es viel zu wenig Therapieplätze gibt. Ja, und das ist natürlich dann besonders förderlich, wenn die einmal eine Entgiftung gemacht haben und dann da ewig sitzen, wieder im normalen Umfeld und therapeutisch nicht begleitet werden können.
Naja, es ist sogar noch krasser. Ich stand mit einem Vater von einer Klinik und der war bereit zu entgiften und ich war mega stolz auf den und der hatte Panik ohne Ende. Und dann haben die gesagt, ja, kommen Sie nächste Woche wieder.
Oh, ja, und eine Woche ist natürlich...
Der ist danach nicht mehr mit mir dahin gegangen.
Ja. Scheiße.
Das war krass. Damit habe ich auch nicht gerechnet. Ich war voll motiviert und dachte, yay und geil und ne, sie machen das Richtige und die Kinder waren schon eingeweiht. Ja, es war auch vielleicht naiv von mir. Ich dachte wirklich, dass es so funktioniert. In meinem naiven Denken, aber tut es heutzutage leider nicht mehr.
Was würdest du denn den Menschen mitgeben wollen, jetzt aus der Ferne, sag ich mal, ohne dass du quasi natürlich in den Familien arbeiten kannst, die in ihrem Umfeld mit Betroffenen zu tun haben oder vielleicht selbst sogar betroffen sind?
Also ich finde es total wichtig, wenn man ein System hat, was suchtbetroffen ist, dass dieses System ein Netzwerk von Menschen braucht, die unterstützen. Sei es professionelle Helfer, sei es Helfer aus dem Familiensystem. Ich finde, das ist auch nochmal was anderes, als Co-Abhängigkeit zu zeigen, weil Unterstützung einfach auch sein kann, wenn die Oma sagt, so pass mal auf, so hast du jetzt hier nicht meinen Enkel und ich nehme den jetzt mit und komme erstmal wieder klar. Das ist die Realität der Kinder. Wir können nicht alle Kinder davor bewahren. Das funktioniert einfach nicht. Und ich finde auch tatsächlich, dass viele suchtkranke Elternteile auch gute Eltern sein können, wenn die Sucht gerade nicht dominiert. Man muss wirklich sagen, also ich sag nicht ohne Grund Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Das sind unterschiedliche Persönlichkeiten. Und das, wenn man da eine Unterstützung haben kann, in dieser Situation ist das Gold wert. Frühzeitige Hilfen und Prävention auch Gold wert. Verlässliche Beziehungen zu Erwachsenen brauchen die Kinder einfach. Die haben in ihrem süchtigen Elternteil keine Verlässlichkeit, also muss es entweder ein anderes Elternteil geben oder eine Oma oder ein Helfer oder wen auch immer, der Verlässlichkeit zeigen kann. Dann ist es super wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass die elterliche Sucht wirklich eine Krankheit ist. Und dass sie absolut schuldlos sind. Absolut zu 1000%. Das haben wir ja auch schon mal über psychische Erkrankungen in den letzten Folgen immer mal wieder erwähnt. Das ist bei Sucht nicht anders. Dann ist es total wichtig, raus aus der Co-Abhängigkeit zu gehen und die eigenen Interessen und Bedürfnisse wieder aufleben zu lassen. Und das ist häufig auch eher der Punkt, den ich dann mit den Kindern mache. Ich rede nicht viel mit denen über die Sucht und dass die negativ über ihre Eltern sprechen wollen, sondern ich versuche, mit denen zu gucken, was deren Bedürfnisse sind, herauszufinden, was die mögen, was die nicht mögen, wer sie sind, unabhängig von der Sucht. Dann den Prozess verstehen und das Gefühl zu haben, nicht allein zu sein. Also auch Kinder können angeschlossen werden an Selbsthilfegruppen. Es gibt in Deutschland leider nicht viele. Es gibt nicht viele. Wir werden euch zwei Links mal auf jeden Fall mit runtersetzen und auch ein paar Bücher, mit denen ich gerne arbeite, wenn es um Suchterkrankungen geht. Das zentrale Gefühl sollte auf jeden Fall sein, ich bin nicht alleine und ich bin nicht schuld. Ja. Und ganz viele Infos. Die müssen ganz viele Infos haben, damit die eben nicht in so welche Suchtfallen reinlatschen. Und das ganze System. Bitte, das habe ich jetzt 1000 Mal gesagt, bitte das ganze System betrachten, nicht nur den Süchtigen.
Ja.
Das sind so die Sachen, die ich sagen kann, was Schutzfaktoren sein könnten.
Ich habe noch jetzt zum Abschluss der Folge habe ich noch etwas Interessantes gesehen, was mich zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar ist man früher davon ausgegangen, dass eine Sucht rein von der Substanz ausgeht. Also ne, klassisch, man nimmt Heroin 20 Tage lang und ab dem 21. Tag ist man dann süchtig.
Ach krass, echt?
Aber dass das, ja, also das war quasi früher so die Annahme, so diese klassische Suchtannahme. Ne? Man nimmt eine Substanz immer wieder. Irgendwann gewöhnt sich der Körper dran und irgendwann ist man abhängig von dieser Substanz. Mhm. Das kann ja aber gar nicht sein, weil wenn Menschen operiert werden oder sowas, dann werden die ja auch wochenlang auf irgendwelche Schmerzmittel gesetzt und die werden danach ja nicht alle süchtig davon. Also kann das ja so eins zu eins gar nicht übertragen werden.
Ja.
Und das ist so ein Video, was ich darüber gesehen habe, das verlinke ich euch auch gerne. Und in dem Video sagen die eben, dass das soziale Umfeld eben eine ganz große Rolle dabei spielt. Also auch, ob Leute in eine Sucht rutschen oder nicht. Also dass einsame, abgeschiedene Leute, die eh schon Probleme haben oder so, ne, eher in eine Sucht rutschen als Leute, die ein gestärktes soziales Umfeld haben, ne, die eben auch anders mit Problemen umgehen können oder so. Das war gerade quasi so der Grundtenor. Ne? Kann man natürlich nicht auf alle Situationen übertragen, aber das fand ich schon interessant, diesen Aspekt so, es kann nicht nur an der Substanz liegen, weil dann würden ja alle Leute, die länger im Krankenhaus liegen, danach abhängig werden. Manche werden ja tatsächlich danach auch abhängig, aber ne, nach der These müssten es ja alle werden, ne, wenn es jetzt rein von der Substanz abhängt. Also, dass da eben ganz viele Faktoren sind, die da noch mit dranhängen und dass das eben ein super, super komplexes Thema ist.
Ja. Ja, ich habe wieder das Gefühl, ich glaube, das habe ich ja immer, dass ich wieder viel zu wenig gesagt habe. Also, wir haben ganz viele Sachen noch nicht beleuchtet, aber ich hoffe, dass ihr so eine Grundidee von Sucht bekommen habt.
Ja. Das hoffe ich auch. Ich habe wie immer sehr viel gelernt. Ich fühle mich inzwischen schon so ein bisschen wie bei Sendung mit der Maus. Haben die das am Ende nicht auch immer gesagt? So, ich habe sehr viel gelernt. Ich hoffe, ihr auch. Oder so, ne?
Peter Lustig, der Vogel, ja, ja.
Nee, Peter Lustig war doch Löwenzahn.
Ah ja, stimmt. Oh.
Und zum Abschluss der Folge haben wir wieder unsere Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst, wo Sarah lustige Stories aus ihrem Leben mitbringt. Was hast du denn dieses Mal mit dabei?
Ich hatte vor ein paar Wochen so eine kleine Geschichte mit einem Mädchen, die irgendwann zu mir gesagt hat, oh, Frau Kutsch, können Sie mich nicht adoptieren? Ich wäre so gerne wäre ich ihre Tochter. Das habe ich dann nur lachend abgetan, weil ich natürlich eine ganz andere Rolle habe. Das habe ich dann aber meiner Tochter erzählt. Irgendwie, weiß ich auch nicht, war ich wieder voll die Kackmama. Und habe ich gesagt, weißt du, ganz ehrlich, es gibt auch Kinder, die wollen gerne mein Kind sein. Und dann guckt die mich an, wer denn? Und habe ich gesagt, ja, ein Mädchen auf meiner Arbeit. Die hat gesagt, sie wäre gerne meine Tochter. Und dann hat die nur gesagt, dann hat die gesagt, auf gar keinen Fall, dann kennt die dich nicht richtig. Du bist so gemein und so streng. Wir dürfen noch nicht mal abends Süßigkeiten. Und das fand ich so, wo ich dachte, okay. Als mich das dann das nächste Mal irgendein Kind mir gesagt hat, boah, Frau Kutsch, Sie sind bestimmt voll die coole Mama. Dann habe ich nur gesagt, ja, frag mal meine Tochter, die sieht das anders. Also ja. Leute, je nachdem, in welcher Rolle wir sind, ja, es ist echt schwierig. Das war so, ach ja, Mann, es ist einfach so tragisch, ey. Toll, danke dafür. Auf der einen Seite bin ich die coole und auf der anderen Seite bin ich aber nur die Kackmama.
Naja, ich glaube, das ist einfach Teil der Jobbeschreibung, wenn man Mama ist, oder?
Ich glaube, vielleicht mache ich meinen Beruf deswegen so gerne, weil ich einfach die Coole sein kann. Und manchmal schimpfe ich auch, aber dann bin ich trotzdem noch die Coole. Und hier zu Hause bin ich einfach oft nur die nervige Mama.
Naja, ich sag mal so, ne, wir haben ja in unserer Erziehungsfolge darüber geredet, was für eine Mama du sein willst, wenn deine Kinder Teenager sind, nämlich die super coole Mama.
Ja, danke, dass du mich daran nochmal erinnerst. Ist die Folge jetzt nicht eigentlich zu Ende?
Ja, da werde ich dann nochmal deine Kinder fragen, wie cool die dich tatsächlich finden, wenn du denen dann Kondome ins Zimmer legst. Also denkt ihr dran, ne? Ja, ist auch vollkommen okay, aber ihr denkt dann dran, ne?
Hoffentlich hast du bis dahin selber Kinder.
Ah, ja, aber dann sind die nicht in dem Alter auf jeden Fall. Ja.
Es war schön mit dir, meine Schwester.
Ja, es ist doch immer schön. Ja, Leute, das war unsere Folge zum riesigen Thema Sucht. was wir natürlich nur wieder viel zu kurz beleuchtet haben. Wir wollten aber dieses Mal wirklich nicht so eine lange Folge machen und ich glaube, wir haben es auch ganz gut hinbekommen. Man kann natürlich 3 Stunden dazu machen, man kann natürlich auch eine eigene Staffel nur zur Sucht machen, aber ich glaube, so die Basics haben wir wirklich besprochen und wenn ihr betroffen seid, dann findet ihr in der Folgenbeschreibung auf jeden Fall Infomaterial, ganz viele Bücher und Links, wo ihr euch informieren könnt. Ihr seid nicht alleine, Sucht ist eine riesige Krankheit, das betrifft einfach so viele Leute, egal in welcher Facette und in welcher Ausprägung. Von daher, you are not alone. Und ja, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, eine neue Folge von Hinter jeder Tür. Und ja, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao, ciao.